Ich möchte euch zu Beginn bitten, euch einmal einen Menschen vorzustellen, Mann oder Frau, der nicht kirchenfern ist, auch nicht irgendwie zynisch, verbittert, keiner, der spottet, sondern jemand, der wirklich tief geglaubt hat. Einer, der gebetet hat, das Gebet war für ihn ganz normal. Einer, der Jesus liebte und auch überzeugt war, Gott ist da, er ist real, er trägt und Gott weiß einen Weg. Und dann trifft diesen Menschen eine Krise. Ein geliebter Mensch stirbt oder es geschieht ein Unrecht, eine Hoffnung zerbricht oder ein Gebet zu viel geht irgendwie gefühlt ins Leere. Und dann ist da Schmerz, dazu auch Verunsicherung und nicht nur die Frage, warum passiert mir das gerade, sondern auch wirklich tiefgehend, wo ist Gott jetzt? Ist er wirklich da? Warum spüre ich ihn nicht? Und wie kann ich Trost finden in meiner Situation, der mehr ist als fromme Worte? Und in ungefähr dieser Situation setzt die Emmaus-Geschichte an. Die bekannte Geschichte, die ja so zu Ostern dazugehört. Eben nicht bei starken Glaubenshelden, sondern bei zwei Männern in einer Glaubenskrise. Menschen, die Jesus gut kannten, die gehofft hatten, ja, und deren Hoffnung jetzt eigentlich Risse bekommen hatte oder sogar mehr als das, die wirklich so ins Wanken geraten ist. Die Ausgangssituation, der Evangelist Lukas erzählt von zwei Jüngern, die Jerusalem verlassen. Einer von den beiden, von dem erfahren wir den Namen Kleopas, der andere bleibt namenlos. Es ist gut möglich, dass es sich um Simeon handelte, den Sohn des Kleopas, also Vater und Sohn. Und der Kleopas war wahrscheinlich ein Onkel von Jesus und damit der Simeon ein Cousin. Also engste Familie, Verwandtschaft von Jesus selbst. Und die beiden machen sich eben auf nach Emmaus, das sind so 11 Kilometer von Jerusalem. Man weiß nicht genau, wo dieser Ort ist, ist aber auch nicht so entscheidend. Es ist aber auf jeden Fall eine Wegstrecke, die natürlich zu Fuß gegangen wurde, in der man Zeit hat zu reden, aber auch zu grübeln, sich vielleicht so festzudenken und ja, zu argumentieren. Und wir sind jetzt genau in der Zeit, also Jesus war gestorben, Karfreitag, Ostern und es gibt so die ersten Berichte. Das Grab ist leer, die also so erste Auferstehungsberichte gab es, aber eher so in Gerüchteform und es war nicht so richtig zu greifen und nicht so richtig zu fassen. Und das, was Sie eben gehört haben, haben Sie eigentlich aus zweiter Hand bekommen. Und Hoffnung aus zweiter Hand, das trägt irgendwie nicht. Besonders da nicht, wenn das Herz so wund ist und man mitten in der Krise steckt. Also gehen Sie zurück nach Emmaus, setzen sich in Bewegung und ja, wahrscheinlich in das alte Leben zurück. Emmaus, davon ist auszugehen, das war Ihr Wohnort, dort gehen Sie jetzt wieder hin. Und ja, man kann es vielleicht so deuten, Sie gehen zurück ins alte Leben, auch in die Zeit, in der Sie sich keine großen Hoffnungen gemacht haben. Zurück in die Enttäuschung, in die Resignation, vielleicht auch noch so mit dem Gedanken der Wehmut, es war ganz schön, es war auch besonders, aber am Ende war es doch nur so ein Traum. Und das ist, glaube ich, was, wo viele sich durchaus auch wiederfinden können, vielleicht in bestimmten Lebensphasen, vielleicht auch jetzt gerade, dass man denkt, Gott, ich war Gott mal näher, hatte mehr Frische im Glauben, dieses tiefe Vertrauen, dieses Feuer und dann ist da Ernüchterung. Und vielleicht bleiben auch so äußere Formen, Religiosität, aber innerlich ist da so eine Kluft, ist ein Abstand dazu, was mal war. Und ich gehe jetzt mal in diese Geschichte rein. Und lese einfach vor. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Also während sie reden, kommt Jesus selbst hinzu, er geht mit ihnen. Das finde ich einen ersten Punkt, der bemerkenswert ist. Jesus wartet nicht, bis sie ihn finden, bis sie zu ihm zurückfinden, sondern er geht ihnen nach. er macht sich auf den Weg zu ihnen. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Das ist ja eine der bekanntesten Geschichten und damit gibt es auch ganz viele Gemälde, Bildwerke, gerade auch aus der neueren Zeit, die versuchen, das so ein bisschen zu fassen. Jesus geht ihnen nach und ja, das Gespräch handelt von ihm. Also sie diskutieren über Jesus und er ist längst da. Das hat fast so ein bisschen was, ja, was Humorvolles. Aber das Problem ist, sie sehen ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Ihre Augen wurden gehalten. Und da geht es eben nicht einfach nur darum, dass sie ihn ja rein, ich sag mal, optisch, biologisch nicht erkennen, sondern auch um so eine Art geistliche Blindheit. Wahrscheinlich aus der Trauer heraus, aus der Enttäuschung heraus. Sie sind so fixiert darauf, auf ihre Trauer, auf diese Erschütterung, dass sie ihn nicht wahrnehmen können. Auf uns übertragen, wenn wir nur auf das starren und fixiert sind, was zerbrochen ist, dann können wir auch leicht übersehen, was Gott gerade tut, was er Neues tut. Wie kann das für uns aussehen? Ich bin vielleicht so voller Schmerz, dass ich gar keinen Trost mehr wahrnehmen und annehmen kann. Oder bin so mit meiner Enttäuschung beschäftigt, dass ich Gottes leise Spuren nicht sehe. Bin so fixiert, womöglich auf eine bestimmte Vorstellung, was Gott tun soll, auf ein Wunder oder ähnliches, dass ich gar nicht sehe, dass er vielleicht anders handelt in diesem Moment. Oder dass ich schlicht und einfach meine Gefühle, die ich im Moment habe, für den Maßstab der Wirklichkeit halte und irgendwie aus diesem Rahmen gar nicht rauskomme, gar nicht ausbrechen kann. Vielleicht spricht das jemanden an, dass du denkst, ich bin nicht weg von Gott, ich will zu ihm gehören, dass ich tue das auch, aber irgendwie ist da so ein Schleier vor den Augen. Ich kann ihn irgendwie nicht so ganz erkennen. Vielleicht aus Müdigkeit, auch aus einer Verletzung heraus, das Gefühl von Verwirrung. Das ist die erste gute Nachricht aus dieser Emmaus-Geschichte. Jesus ist dir nicht dann erst nahe, wenn du ihn ganz klar erkennst, sondern auch jetzt schon, mittendrin, auch in solchen Phasen das Zwischendrin. Wir dürfen eben glauben, auch bevor wir alles sehen und diesem Gott auch schon vertrauen, wenn noch nicht alles klar vor Augen steht. Im Hebräerbrief heißt es auch einmal, Glauben ist gerade das, dieses Vertrauen auf das, was man nicht oder noch nicht sieht. Und oft ist es ja so, dass man dann erst im Rückblick auch merkt und erkennt, was da so geschehen ist, was Gott auch getan hat. Dann für mich fast die schönste Stelle, Jesus fragt, ich habe es wieder als Text, ja, ich lese es eben einmal, es ist ein bisschen viel Text heute, aber man muss die Geschichte einmal so im Ganzen auch auf sich wirken lassen. Worüber sprecht ihr denn da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr, fragte Jesus, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Was tut Jesus hier? Er geht mit ihnen und er stellt ihnen eine Frage. Worüber redet ihr? Er lässt sie ausreden. Er gibt erstmal dem Raum, was sie mitbringen. Ihrem Schmerz, ihren Erlebnissen, dem, was noch auch da unverarbeitet ist. Und lässt sie erzählen. Er interessiert sich für ihre Geschichte. Er fragt nicht an der Stelle nach der korrekten Lehre oder Osterdogmatik, sondern erstmal das, was in ihnen ist. Und sie bleiben dann traurig stehen. Ihr Weg stockt, vielleicht ein Bild dafür, dass Trauer oft erstarren lässt, unbeweglich macht. Und sie erzählen eben von ihren Erlebnissen, von Jesus, von ihrer Hoffnung. Frauen haben etwas erzählt, zweite Hand, aber sie sind sich eben nicht ganz sicher, was können wir davon wirklich glauben. Und dieser eine Teilsatz, wir aber hatten gehofft, da steckt ja so eine tiefe Traurigkeit drin. Diese Hoffnung und die zerbrochene Zukunft, enttäuschte Liebe, religiöse Krise, auch verletztes Vertrauen. Also sie sagen jetzt nicht, wir haben uns geirrt, sondern wir hatten gehofft. Die Hoffnung war ganz wirklich, war da und ist jetzt wie abgestorben. Das klingt vielleicht auch bei anderen, auch heutzutage an, wenn sie sagen, ich hatte gehofft, Gott heilt mich oder jemand anderen. Ich hatte gehofft, die Ehe hält. Ich hatte gehofft, die Kinder finden ihren Weg. Ich hatte gehofft, ich kann Gott wieder spüren. Ich hatte gehofft, das Gebet verändert etwas. Und Jesus weist diese Klagen nicht ab. Er lässt sie erstmal stehen, weil echter Glaube den Schmerz nicht verdrängt und Jesus zuhört. Und dann spricht er. Hier nochmal die drei auf dem Weg. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch, warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Er spricht klar und herausfordernd, liebevoll, aber auch nicht irgendwie weichgespült. Und er weist sie erstmal auf das Wort Gottes hin, auf die Schriften, auf das hebräische Alte Testament und reißt damit ihre begrenzte Sicht auf. Ihr Problem ist nicht nur ihre Niedergeschlagenheit, ihre Emotionen, sondern auch ein falsches Bild vom Messias. Sie wollten Herrlichkeit ohne Leiden, Sieg ohne Kreuz, Rettung ohne Verwundung. Und darauf weist Jesus hin, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und damit zeigt er nochmal, dass sein Kreuz kein Betriebsunfall war, kein Scheitern, sondern eben der Weg Gottes, der immer im Sinn hatte und zeigt, Leiden und Herrlichkeit, es gehört beides zusammen, Karfreitag und Ostern. Und auf die uralte Frage nach dem Leid und nach der Frage, das Warum, warum lässt Gott es zu, gibt diese Emmaus-Geschichte keine billige Antwort, aber zeigt eben, gerade durch dieses Mitgehen von Jesus, dass Gott im Leid ist, dass er dem Leid nicht fernbleibt, hindurchgeht mit uns und dass eben der auferstandene Christus auch der Gekreuzigte ist, der nicht von oben herab tröstet, sondern von innen heraus, weil er dabei ist. Und dann legt er ihnen alles aus, von Mose angefangen bis zu den Propheten und die verschiedensten Stellen im Alten Testament, die schon auf Jesus hinweisen. Und macht auch deutlich, dieses Alte Testament, die hebräische Bibel, wird lebendig, wenn sie auf Jesus hin ausgelegt wird. Ich will nochmal da kurz bleiben, dass er eben mit dieser Schriftauslegung, mit diesem Wort eigentlich antwortet auf ihre Fragen. Wir können ja Gott suchen in Gefühlen, in Zeichen, in besonderen Erfahrungen, alles verständlich und das kann auch alles seinen Platz haben. Aber diese Lebenswende, kann man ja fast sagen, diese große Veränderung bei diesen zwei Männern, die beginnt nicht mit einem Wunder, mit einem Knall, sondern mit dem Wort und der Zuwendung von Jesus. Und er erklärt ihnen, er deutet, er ordnet und öffnet ihnen den Sinn. Und so wird auch deutlich, Trost kommt manchmal nicht dadurch, dass die Situation sofort anders wird, auch wenn das natürlich meistens unser Wunsch ist, sondern dadurch, dass Gott sie und eben auch gerade durch sein Wort in ein neues Licht stellt. Und dann reagieren die Jünger. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Viele haben wahrscheinlich auch den Klang der Lutherbibel im Ohr. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Eine der bekanntesten Verse auch im Lukas-Evangelium. Erstmal tut Jesus so, als wollte er weitergehen. Auch ganz interessant. Will wahrscheinlich ihre Reaktion sehen. Er drängt sich nicht auf, heißt das auch. Aber er will diese Gemeinschaft. Nicht gegen den Willen dieser beiden. Er zwingt sie zu nichts, weil seine Liebe eben auch jede Tür respektiert auch jede verschlossene Tür. Und sie drängen ihn aber regelrecht. Man kann sich vorstellen, dass sie ihn vielleicht so am Ärmel ziehen und wirklich ihn bitten, nachdrücklich, komm doch mit uns. Und das ist auch was, was, glaube ich, für alle interessant und relevant ist, die sozusagen, ja, die sich vielleicht auch so als Suchende verstehen, die auch sich nach einer solchen Begegnung sehnen, dass man nicht mit einem Mal fertig gläubig sein muss, mit einem Moment, einer Entscheidung, einem Donnerknall, aber dass es dieses Öffnen braucht, dieses sich Öffnen. Herr, geh nicht vorbei, bleib, komm hinein. Lass mich nicht nur diesen flüchtigen Eindruck haben beim Spazierengehen, so nebenbei, tritt in mein Leben ein. Das kommt ja immer wieder vor, ob das bei Zachäus ist, Martha und Maria. Jesus lädt sich ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Er will Gemeinschaft haben, das letzte Abendmahl natürlich. Jesus will Gast sein und nicht nur Gesprächsthema, sondern Gesprächspartner. Nicht nur Gegenstand von theologischen Debatten, sondern Herr im Haus, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage, die stellt sich ja auch für uns immer wieder. Reagieren wir auf die Ansprache von Jesus so, dass wir eben sagen, bleibe bei mir. Ich will mit dir diese Gemeinschaft erleben. Die Geschichte geht weiter. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Da habe ich nochmal ein Bild dazu, nochmal ein ganz anderer Stil. Und im Haus passiert erstmal etwas Merkwürdiges. Nicht Kleopas als Hausherr, es war ja offensichtlich sein Haus, nimmt so die Gastgeberrolle ein, sondern Jesus. Wie schon wenige Tage zuvor beim letzten Abendmahl, nimmt das Brot, er dankt, er bricht, er gibt es ihnen und so erkennen sie ihn. Sie erkennen ihn dort, wo diese Gemeinschaft geschieht, wo die Erinnerung wach wird. Es war ja noch nicht lange her, dass er mit ihnen dieses Abschiedsmahl, dieses Pessachmahl gefeiert hatte. Sie erkennen ihn auch in vertrauten Gesten und darin, dass seine Hingabe wieder plötzlich vor Augen steht. Und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Das war nicht nur irgendein Wanderer. Das ist der, der sich gegeben hat. Der gebrochene Leib, den sie nicht sofort erkennen, der offenbar auch anders aussieht, aber eben auch diese tiefe Liebe von Jesus, die schon da war und die sie jetzt wieder spüren. Und ich glaube, das ist was auch für uns genauso gilt, dass wir Jesus oft erkennen, gerade im gemeinsamen Hören auf sein Wort, im Mahl, im geteilten Brot, auch in vertrauten geistlichen Formen, in der Erinnerung an Kreuz und an Gnade. Nicht nur in den außergewöhnlichen Ereignissen, sondern auch in diesen Vertrauten, in diesen Heiligen, in diesen wiederkehrenden Ritualen und Zeichen. Und wer vielleicht diese Sehnsucht stark verspürt nach einem ganz neuen und ganz spektakulären Erlebnis von Gott, ist die Gefahr, vielleicht genau das auch zu übersehen, dass Jesus sich gerade darin finden lässt, im Abendmahl, im Gebet, in einem gemeinsam gelesenen Wort, einer Andacht, in einem Lied, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte. Brannte nicht unser Herz? Auch hier wieder sicher nicht nur als Gefühl gemeint. Das Herz, das ist in der Bibel immer das Zentrum des Menschen, wo wir denken, wo wir wollen, wo wir fühlen, also so die Mitte der Person, der Persönlichkeit. Und wenn das Herz brennt, heißt, da ist der ganze Mensch ergriffen, erfasst, aufgeweckt, lebendig gemacht, neu ausgerichtet. Und wichtig, Sie sagen das ja im Rückblick, nicht schon unterwegs, oh, da brennt irgendwas, sondern wenn Sie sich zurückerinnern und denken an Ihr Erlebnis, an diese gemeinsame Zeit mit Jesus. Da war schon etwas im Gange. Jesus hatte uns längst berührt. Und er und sein Wort haben schon in uns gearbeitet. Auch das ist, glaube ich, was sicherlich vielen vertraut ist. Dass man Gott oft im Rückblick erkennt oder auch das, was er getan hat. Dass man dann sieht, was er schon im Leben angefangen hat. Dass wir getragen waren, wo wir uns vielleicht hilflos fühlten. da hat der Trost schon begonnen, da hat sich auch schon ein Hoffnungsfunke entzündet. Ausgelöst bei uns in der Geschichte wird dieses Erkennen dann eben durch seine Ansprache, durch sein Wort und durch sein Brot brechen. Ja, wo beginnt dein Herz wieder zu brennen? Eben nicht nur als Gefühl, sondern wo wirst du innerlich wach? Wo merkst du, da meint Jesus mich? Oder da wird aus Ritualen wird wieder Beziehung, Leben. Und ich glaube, das wird nicht erreicht durch, ja, durch, indem man sich künstlich aufputscht oder dazu irgendwie bringt, sondern dass Christus selbst uns anspricht. Und wir müssen nicht sofort alles fühlen, aber können auf diese leisen Zeichen achten. Ein Wort, das mich nicht loslässt, eine Predigt, die mich trifft, ein Lied, das etwas öffnet, ein Gespräch, das dich in Bewegung bringt oder eine Sehnsucht, die sich zurückmeldet. Und darin, glaube ich, ist ganz oft schon der Keim davon, dass Jesus das Feuer neu entfacht. Und diese Jünger, die verändert das wirklich, das ist ja auch so unser Thema, Gott verändert Lebenswenden. Und es heißt dann, ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Noch während sie berichteten, stand Jesus plötzlich mitten im Kreis der Jünger. Friede mit euch, Friede sei mit euch, begrüßte er sie. Also das hat so viel ausgelöst in ihnen. Sie waren ja schon den ganzen Tag unterwegs, waren abends angekommen und brechen noch am Abend wieder auf. Also sozusagen bei Nacht und Nebel. Und es wird so richtig greifbar. Nach dieser Begegnung, da können sie nicht sitzen bleiben. Diese Begegnung, die setzt sie in Bewegung. Und das war eine echte Ostererfahrung. Und da können sie nicht irgendwie, die führt nicht zurück in die Bequemlichkeit, sondern sie werden richtig angetrieben, aufzubrechen. Und das ist, finde ich, auch für uns nochmal so ein Anstoß, eine Ermutigung und ein Impuls, uns auch nicht mit weniger zufrieden zu geben, mit einer vagen Ahnung, mit ein bisschen religiöser Stimmung oder vielleicht Erinnerung an bessere Zeiten. Christus will kein dekorativer Zusatz sein, sondern lebendige Wirklichkeit. Und ich wiederhole es, aber es muss nicht äußerlich spektakulär aussehen, aber dieser neue innere Impuls, ich habe wieder Lust zu beten, ich will wieder hören, ich will vertrauen, ich will zurück in die Gemeinschaft. Ich will mich nicht in der Enttäuschung einrichten. Und was in diesen letzten Zeilen dann auch noch deutlich wird, dass da, wo sie sich aufmachen, aufbrechen und auch mutig berichten und bekennen, da tritt Jesus selbst wieder in ihre Mitte. Er tritt hinzu und sagt, Friede sei mit euch. Jesus stellt sich dazu und wo sie von ihm reden, wo sie ihm ganz neu vertrauen, da wird er gegenwärtig, da bleibt er nicht nur Erinnerung. Und das gilt uns auch, dass wenn wir ihm die Tür öffnen, dass da nicht nur eine neue Idee ins Spiel kommt, sondern dass er Herr ist und als dieser Herr auch uns begegnet, erfahrbar ist. Ganz zum Schluss nochmal so die zentralen Punkte kurz. Jesus ist dir näher, als du denkst. Er war schon da, bevor die Jünger ihn erkennen und darauf darfst du auch vertrauen. Selbst wenn du noch nicht alles siehst oder manches trübe scheint, ist er trotzdem schon an deiner Seite. Unsere Augen können manchmal wie verschlossen sein, durch Trauer, durch Enttäuschung, vielleicht auch durch falsche Erwartungen oder die Fixierung auf unsere Gefühle. Und da sollen wir ihn bitten, uns die Augen zu öffnen, uns seinen Blick, seine Perspektive zu geben. Jesus tut das, indem er uns fragt, indem er sich für uns interessiert, uns ernst nimmt, jeden Einzelnen, weil jedes Leben für ihn zählt. Er öffnet den Blick, er öffnet die Herzen, indem er auf die Schrift zeigt, indem er ja, sein Wort auslegt und erklärt. So ordnet er auch unser Chaos oder nimmt uns die Unruhe, entzündet neue Hoffnung. Er will nicht draußen bleiben, er will gebeten werden, bleibe bei uns, ohne sich aufzudrängen, macht er doch die Tür auf, sodass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und genau darin erkennen wir ihn, im Brotbrechen, im Abendmahl, im gemeinsamen Glauben, in dieser Erinnerung an das, was er getan hat, Kreuz und Auferstehung, auch in vertrauten geistlichen Formen. Und wo Jesus erkannt wird und bekannt wird, kommt Bewegung hinein ins Leben. Aus Resignation wird Aufbruch, aus Rede über Jesus wird die direkte Begegnung mit ihm. Und aus Unsicherheit wird ein Vertrauen, das trägt. Und das wünsche ich uns. Amen.